Hallo und herzlich willkommen zu Vanguard spricht, dem Podcast zu wichtigen gesellschaftspolitischen Fragen und ihren Bezügen zum Arbeitsrecht. Wir sprechen hier mit Juristinnen und Juristen der Kanzlei Vanguard und ihren Gästen über Themen, die jetzt wichtig sind und die es voraussichtlich auch noch lange bleiben. Mein Name ist Christian Herrendorf, ich bin juristischer Laie und ich begleite Sie durch dieses Gespräch. Wir sprechen in der heutigen Folge über Outplacement, also Beratung für Führungskräfte, die vor einer entscheidenden Veränderung in ihrer Karriere stehen, weil sie aus einem Unternehmen ausscheiden oder weil sie sich verändern wollen. Meine Gesprächspartner dazu sind Heike Kohaus und Dr. Stefan Röhrborn. Heike Kohaus ist Gründerin und geschäftsführende Partnerin von P4 Career Consultants und Dr. Stefan Röhrborn ist Gründungspartner und Fachanwalt für Arbeitsrecht bei Vanguard. Normalerweise fangen wir unsere Podcast-Folgen immer damit an, dass wir über einen Fall sprechen, der unser Thema besonders gut veranschaulicht. Ich würde diesmal kurz vorher noch etwas anderes machen wollen und Sie, Frau Kohaus, fragen wollen, ob Sie uns einmal Outplacement definieren können, damit wir alle vom selben Begriff ausgehen.
Gerne. Das ist eine ganz wunderbare Frage, weil Outplacement häufig in den Köpfen falsch verankert ist. Es ist ein Begriff, der ist über 30 Jahre alt und wird heute sicherlich moderner interpretiert. Die moderne Interpretation ist tatsächlich eine Karrierestrategieberatung, die mir nicht nur ermöglicht, als Führungskraft von einer Position in die nächste zu kommen, sondern direkt die Weichen zu stellen für die nächsten 5 bis 10 Jahre.
Herr Dr. Röhrborn, dann an Sie die vertraute Frage, welcher Fall aus der jüngsten Zeit veranschaulicht das Thema besonders gut?
Das Thema ist natürlich immer aktuell, natürlich auch gerade bei mir auf dem Schreibtisch, weil ich eben viel mit Karrierewechseln oder Positionswechseln von Führungskräften zu tun habe. Einerseits auf Seiten der Arbeitgeber, aber durchaus auch, weil ich eben Führungskräfte selbst berate. Und beim Wechsel, der ganz häufig nicht so freiwillig erfolgt auf Seiten des Mitarbeiters, stellt sich natürlich die Frage, was kommt danach? Findet der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin eine neue, gleichwertige oder vielleicht sogar auch bessere Position? Und da ist man mittlerweile zum Glück schnell beim Thema Outplacement. Den Begriff kennen viele. Aber viele, insbesondere auf der Seite der Führungskräfte, haben Berührungsängste, was das Durchführen eines wirklichen Outplacements, so wie Frau Kohaus es beschreibt, auch angeht. Weil das Outplacement eben mehr ist als das Vermitteln von Fähigkeiten, wie man seinen Lebenslauf oder so etwas schreibt, sondern weil es da doch auch sehr ins Persönliche geht und viele Aspekte der Persönlichkeit hier dann auf dem Prüfstand stehen und einer Beobachtung und Bewertung bedürfen. Und ein aktueller Fall oder viele aktuelle Fälle laufen häufig so ab, dass der Arbeitgeber ein gewisses Outplacement-Budget anbietet. Und der Mitarbeiter dann ganz klar sagt, nein, ich brauche das nicht, ich hätte gerne lieber eine entsprechende Erhöhung der Abfindung und verweigert sich dem Outplacement, entweder weil er nicht weiß, was sich dahinter verbirgt oder weil er, das ist der häufigste Fall, selbst davon ausgeht, ein Outplacement zum Auffinden einer neuen angemessenen Position schlicht nicht zu benötigen.
Wie geht das dann aus?
Genau, der Fall, das ist die eine Seite des Falls oder die erste Hälfte des Falls. Die zweite Hälfte ist sehr häufig die, dass wenn dann mal die Kündigungsfrist rum ist, häufig 6, 9 oder auch manchmal 12 Monate, sämtliche Bemühungen der Führungskraft nicht zu einem entsprechenden Ergebnis geführt haben. Und dann das Bewusstsein erwacht, vielleicht könnte man sich doch dem Outplacement aufschließen. Aber dann ist natürlich sehr, sehr viel schwieriger, ein Outplacement zu beginnen. Frau Kohaus wird das sicherlich gleich mal auch aus ihrer Sicht beschreiben können, warum das so ist. Aber dann ist sozusagen der Zug schon abgefahren. Dann stellt der Mitarbeiter eben sehr schnell fest, dass eine erhöhte Abfindung überhaupt kein Äquivalent für ein professionelles Outplacement ist.
Raten Sie den Leuten zum Outplacement?
Unbedingt. Und zwar
immer?
Beiden Seiten, ja. Also ich würde mal sagen, ganz überwiegend, ja. Wenn es so ganz junge Karrieren sind, wo der Manager oder die Managerin noch so ein bisschen in der Findungsphase ist, da kann man vielleicht auch so im Alter von Anfang bis Mitte 30 vielleicht auch ohne Outplacement weiterkommen. Aber insbesondere, wenn Führungskräfte langjährige Beschäftigungsverhältnisse auflösen müssen, die Welt außerhalb des bekannten Konzerns vielleicht gar nicht so kennen, dann rate ich auf jeden Fall zum Outplacement. Und zwar sowohl, wenn ich die Führungskraft berate, als auch das Unternehmen, weil ich mittlerweile eben auch vom Outplacement überzeugt bin, weil es auch weit über das rein Berufliche hinausgeht und einfach eine neue Standortbestimmung ermöglicht im Leben einer Führungspersönlichkeit. Und diese Gelegenheit sollte man auf jeden Fall nutzen. Ja, insbesondere natürlich dann auch, wenn es dann mit einem Berufswechsel verbunden ist.
Frau Kohaus, haben Sie den Eindruck, dass sich die Sicht auf Outplacement verändert hat? Also Herr Dr. Röhrborn hat gerade beschrieben, dass sich das bei ihm verändert hat. Merken Sie das auch?
Also glücklicherweise ist das so, dass sich das in den Köpfen immer mehr verändert, was, wie ich glaube, im Wesentlichen daran liegt, dass die Menschen auch mehr über berufliche Belange miteinander reden, da also ein bisschen offener mit umgehen. Und ich habe zum Beispiel im Moment 3 Privatkunden unter 40 und die nenne ich sehr liebevoll meine jungen Wilden. Meine jungen Wilden sind extrem gut ausgebildet, sehr international und sagen, wir wollen strategisch entscheiden, wie gestalten wir die Karriere für die nächsten 10 oder 15 Jahre und wollen einen Sparringspartner haben, der uns hilft, unsere Marke im Markt zu positionieren, zu kommunizieren und die Netzwerke aufzubauen, die wir in Zukunft brauchen. Für einen klassischen Outplacer eine wunderschöne Aufgabenstellung, weil das ist sicherlich noch die Ausnahme. Dieses, das brauche ich nicht, ist das, was man viel häufiger hört. Was man häufig hört, vor allem im Alter Ende 40, Anfang 50, im Sinne von, ich habe meine Netzwerke, ich brauche nur den Hörer heben. Und leider ist es eben so, dass der Markt dann auch nicht immer richtig eingeschätzt wird und dass es mit dem Hörerheben nicht getan ist. Und wenn Sie dann Ablauf der Kündigungsfrist, Herr Dr. Röhrborn hat es gerade schön geschildert, Sie sitzen dann da nach 6 Monaten, nach 9 oder nach 12 und haben nichts. Sie haben jeden im Netzwerk angesprochen, der Druck steigt. Sie haben dann wirklich auch häufig erlebe ich das familiären Druck im Nacken. Und dann agieren sie nicht mehr aus einer Situation der Souveränität und der Entscheidungsfreiheit, sondern dann geht es wirklich nur noch darum, wie finde ich denn jetzt was, egal was. Und das ist kein guter Ratgeber.
Okay, Angst ist auch in diesem Zusammenhang kein guter Ratgeber.
So
gibt es, Dr. Röhrborn, Dinge, die man juristisch beachten muss beim Outplacement? Also wenn ich ins Outplacement gehe, muss ich da bestimmte Dinge beachten, muss ich bestimmte Voraussetzungen erfüllen?
Sinnvoll ist natürlich, dass wenn man sich dem Thema Outplacement aufschließt, sich darüber im Klaren ist, sowohl als Arbeitgeber als auch als Führungskraft, dass das eigentlich ein Fulltime-Job ist. Ja, das ist nichts, was man mal so eben 10 Minuten am Tag wie so ein bisschen Klavier üben oder so hinter sich bringt, sondern das ist ein Fulltime-Job, weil man sich mit seiner gesamten beruflichen Vita auseinandersetzen muss. Das setzt voraus, dass wenn eine Kündigungsfrist eben noch ansteht, dass man möglichst eine Freistellung verhandelt, ja, eine Freistellung von der beruflichen Tätigkeit oder zumindest eine so weitgehende Freistellung, dass man sich dem Thema Outplacement auch mit der nötigen Zeit und auch Muße widmen kann. Denn es ist Arbeit, auch Arbeit an sich selbst. Und das ist nicht immer nur erfreulich, ja, es ist anstrengend und man braucht auch Geduld dafür. Das heißt, das ist keine Sache, die man in einer oder 2 Wochen so abhakt. Das geht über viele Monate, wenn es denn wirklich auch professionell begleitet ist. Und da ist die Freistellung sehr wichtig. Und da natürlich sämtliche Rechtsfragen, die mit der Freistellung verbunden sind. Ja, was ist mit dem Bonus während einer Freistellung etc.? Was ist mit Urlaub? Wird das angerechnet oder nicht? Aber das sind eigentlich Themen, die man sehr schnell erledigt bekommt. Aber die Freistellung ist schon ein Aspekt, denn der Arbeitgeber, das kann ich natürlich auch verstehen, wir sind auch Arbeitgeber, ja, der möchte natürlich für die Vergütungsleistung auch Arbeit haben. Und wenn die Kündigungsfrist insbesondere auch länger ist, zum Beispiel 12 Monate, dann fällt es nicht jedem Arbeitgeber leicht, 12 Monate Gehalt zu bezahlen, ohne eine Gegenleistung dafür zu haben. Aber in insbesondere auch wirtschaftlich hochdimensionierten Führungskräfteverträgen ist das ein unstreitiger Ausscheiden und der gleitende Übergang in ein neues Arbeitsverhältnis nicht nur im Interesse der Führungskraft, sondern sicher auch im Interesse des Unternehmens. Und da sollte dann eben entsprechend Raum auch eingeräumt werden, was das Thema Outplacement angeht.
Frau Kurs, wenn ich mir jetzt vorstelle, also wir haben jemanden, der zumindest schon mal die richtige Sicht auf das Thema hat, der vielleicht auch idealerweise diese Freistellung so ausgehandelt hat, wie wir das gerade gehört haben. Wie findet der dann den richtigen Berater? Ist Outplacement ein geschützter Begriff? Also sind das zertifizierte Menschen oder kann ich mir theoretisch morgen ein Schild an die Tür hängen, sagen, ich bin jetzt auch Outplacement-Berater und damit Menschen vielleicht zu mir locken, die besser woanders hingehen, nämlich zu Profis?
Also Sie können sich ein Schild an die Tür hängen, genauso wie Sie sich auch das Schild Coach an die Tür hängen können. Das Beste ist immer, sich erstmal im Freundes- und beruflichen Umfeld umzuhören. Wer hatte denn schon mal eine Outplacement-Beratung und wo und was ist Pro und Contra? Das Kritische an der Situation ist, dass Sie in der Regel zum ersten Mal damit konfrontiert sind und sich nicht nur darum kümmern müssen, wie finde ich jetzt den besten Berater, sondern parallel eben auch Ihren Austritt regeln müssen, Ihrer Familie erklären müssen, dass jetzt vielleicht der nächste Urlaub etwas anders ausfällt. Also Sie haben ein großes Themenspektrum und da müssen Sie sich auch noch mit einem Thema auseinandersetzen, was für Sie neu ist. Also von daher Rat bei anderen einholen, den Fachanwalt für Arbeitsrecht fragen, Da ist meines Erachtens nach ein sehr guter Marktüberblick. Das Unternehmen fragen und dann bitte nicht zu 10 verschiedenen Beratern gehen, weil jeder hat natürlich den Heiligen Gral, sondern sich im Vorfeld 2 oder 3 Berater aussuchen und sicherstellen, dass die über eine vernünftige Methodik verfügen und dann sicherstellen, dass die Chemie im Bauch auch passt, weil man verbringt viel Zeit miteinander. Der Prozess ist sehr intensiv und ein guter Berater ist immer ein unbequemer Berater. Das heißt, der gute Berater sollte dem Klienten die Möglichkeit geben, im Rahmen dieses Prozesses persönlich zu wachsen. Das setzt konstruktive Kritik voraus und das setzt wiederum eine gute Vertrauensbasis voraus, damit das überhaupt stattfinden kann.
Gibt es umgekehrt so Ausschlusskriterien? Also es gibt, das habe ich gesehen, Menschen, die Beratung und Vermittlung gleichzeitig anbieten, was mir ein bisschen schwierig erscheint.
Das ist jetzt schon fast eine persönliche Frage. Also ich kann da natürlich nur meine persönliche Meinung äußern. Ich finde es gesund, wenn es getrennt ist, aus dem einfachen Grund, wenn ich auf der suchenden Seite bin, denke ich aus der Perspektive des Unternehmens und versuche, eine Anforderung eines Unternehmens möglichst genau zu treffen. Bin ich im Outplacement unterwegs, muss ich aus der Perspektive des Kandidaten denken. Und wir hatten gerade in den letzten 2 Jahren, sicherlich auch Corona-bedingt, verstärkt Beratungsfälle, die eben keine Kästchen erfüllt haben, wo ich nicht 1:1 den Lebenslauf einem Personalberater auf den Tisch legen konnte und der sagte, ah ja wunderbar, ist ein CFO, Branche XY, sondern wir haben Prozesse gehabt, die wir kompetenzbasiert aufsetzen mussten. Und dann wird es eben schon anspruchsvoller und sie haben eine andere Systematik. Und von daher ist die Haltung in der Beratung desjenigen eine ganz andere. Ich kann mir für mich nicht vorstellen, beides gleichzeitig zu tun.
Es ist eine ganz vorteilhafte Situation für den Kandidaten, wenn er sich den Berater aussuchen kann. Das ist aber keineswegs immer der Fall. Also das ist auch einer der Kritikpunkte, die ich häufig an Outplacement-Paketen, die Unternehmen anbieten, haben, die nämlich einen ganz bestimmten Berater vorgeben. Ja, und sagen, mit denen haben wir einen Rahmenvertrag, da kommen wir günstig aus. Und das sind häufig auch sehr, sehr gute und professionelle Berater. Aber wie Frau Kohaus schon sagt, das muss nicht der Berater sein, der zu der Führungskraft passt oder eben nicht passt. Da ist wichtig, eine gewisse Auswahl zu haben. Und diese Prämisse, die Sie jetzt gerade stellen, ne, was macht man, wenn man den richtigen Berater gefunden hat, wenn man sich entschieden hat, die setzt voraus, dass der Kandidat eine Entscheidungsmöglichkeit hat. Hier wäre mein Plädoyer an die Unternehmen, lasst den Führungskräften die Freiheit, zwischen 2 oder 3 Beratern auszuwählen. Das ist viel zielführender, als einen bestimmten Berater vorzugeben. Das wäre reiner Zufall, wenn das dann matcht. Es kann matchen. Man muss auch noch mal dazu sagen, wenn der Arbeitgeber oder wenn das Unternehmen, das gerade einen Trennungswunsch geäußert hat gegenüber einer Führungskraft, dann auch mit einem bestimmten Outplacement-Berater um die Ecke kommt, das wirkt wenig glaubwürdig. Das ist natürlich eine Situation, ich habe gerade als Führungskraft die Kündigung bekommen oder den Trennungswunsch eröffnet bekommen und soll dann frohen Mutes mich in die Hände eines Beraters geben, den der Arbeitgeber vorgibt und auch finanziert. Das ist kein guter Anfang für
keine Vertrauensbasis. Genau. Ja. Den Eindruck hätte ich da auch.
Das ist ja ergänzend. Jetzt nehme ich den Ball nochmal auf. Outplacement ist ja etwas, das hat keiner so gerne. Es hat mit einer Trennung zu tun. Das ist für das Unternehmen nicht schön, für den Betroffenen nicht schön. Und wie sagt man so schön, aus den Augen, aus dem Sinn. Ich bin jetzt über 20 Jahre in der Branche. Ich habe in den seltensten Fällen erlebt, dass ein Unternehmen sich hinterher ein Feedback beim Klienten eingeholt hat. Das heißt, Outplacement unterliegt eben auch keiner Qualitätskontrolle, weil Sie können sich vorstellen, wenn Sie Betroffener sind und die Beratung läuft nicht so toll, Sie gehen sicherlich nicht zum ehemaligen Arbeitgeber, um sich über die Auswahl des Beraters zu beschweren, sondern Sie suchen sich irgendwas anderes, was Neues, was Ihnen ermöglicht, eine neue Position zu finden, weil da geht Ihr Fokus hin. Und das finde ich persönlich immer ganz traurig. Ich schätze es also immer sehr, auch ein Plädoyer an die Unternehmen, wenn da ab und zu mal eine ordentliche Alumni-Befragung gemacht wird und mal reingehorcht wird, hat der Berater eigentlich das gehalten, was er versprochen hat?
Sie haben gerade schon gesagt, ein guter Berater ist ein unbequemer Berater. Das klingt jetzt aber auch so, als wäre die erste Stunde dann doch eher schwierig. Ich müsste mich auf harte Stunden einstellen. Was macht der unbequeme Berater mit mir?
Also die erste Stunde ist gar nicht schwierig, weil grundsätzlich gilt, desto früher sie kommen, desto besser. Weil wenn wir damit beginnen können, schon die Trennungssituation gerne Hand in Hand mit dem Fachanwalt für Arbeitsrecht zu gestalten, dann hat man die Chance, den Prozess von Anfang an optimiert aufzusetzen. Weil wenn ich aus einem Unternehmen austrete, ist die erste Frage, wie werden die anderen Mitarbeiter informiert? Wie werden die Kunden und Lieferanten informiert? Gibt es eine Pressemeldung? Kann ich einen Vorschlag dafür machen? Wen muss ich in meinem Netzwerk informieren? Wo nehme ich den Hörer in die Hand? Wo mache ich es per E-Mail? Und das ist ein ganz großes Feld, wo Sie sehr viel Samen aussehen können, weil es ist ein Unterschied zwischen ich bin dann mal weg versus ich blicke gerne zurück auf und die größten Erfolge waren und es war ein tolles Team und eine tolle Zeit. Und deswegen gilt für uns immer, desto schneller wir dabei sind, desto besser. Dann folgt in der Regel eine Bestandsaufnahme des Berufslebens, also wirklich eine sehr systematische Analysephase, wo wir schauen, wie hat sich derjenige in jeder Rolle fachlich entwickelt, persönlich entwickelt, was sind seine größten Erfolge? Und meine Lieblingsfrage, was davon hat ihm wirklich Spaß gemacht und soll Bestandteil der Zukunft sein? Und Sie sehen, das ist natürlich eine Phase, da wird man erst einmal mit Ressourcen aufgepumpt. Wir als Berater haben den Vorteil, in dieser Phase den Klienten sehr gut kennenzulernen und wir können dann eben auch mal kritische Nachfragen stellen, wenn uns ein Erfolg geschildert wird. Und natürlich hat jede Führungskraft ein stark ausgeprägtes Stärken-Schwächen-Profil, weil wo Licht ist, ist auch Schatten. Wenn jemand sehr eloquent ist, sehr stark motivieren kann, reden kann auf der Bühne, der hat zum Beispiel die Gefahr, auch mal jemanden zu überfahren. So, und das sind Dinge, wo wir aktiv nachfragen und auch mal reinhorchen, wo ist was nicht so gut gelaufen, um unseren Klienten zu unterstützen, da sein Instrumentarium zu erweitern und sich einfach zu überlegen, wie kann ich solche Situationen in Zukunft besser handeln als in der Vergangenheit. Und um das zu tun, muss ich natürlich die Komfortzone verlassen. Ich muss es erstmal zugeben, dass ich da eine Schwäche habe. Und dann kann ich anfangen, daran zu arbeiten. Also es ist gar nicht schlimm, es ist alles sehr wertschätzend. Aber man braucht eben dieses Vertrauen zur Öffnung. Man kann sich in so einem Prozess, wenn man im 1:1 einen individuellen Prozess hat, einfach auch nicht verstecken.
Dann verstehe ich aber jetzt auch, was der Unterschied ist zu dem Lebenslauf erstellen, weil Sie im Lebenslauf würden Sie sammeln, was alles toll ist. Je mehr, desto besser. Und hier geht es ja darum, wirklich ein ausgeglichenes Bild zu bekommen.
Also wir brauchen das ausgeglichene Bild, um die Zieldefinition sauber hinzukriegen, weil wir reden eben nicht nur über die nächste Rolle, sondern über den Weg. Und ich sage immer ganz despektierlich, dafür werde ich dann immer geschimpft von meinen Kollegen, der Lebenslauf ist bei uns ein Abfallprodukt. Weil in den Lebenslauf wandert natürlich der Extrakt, den wir für wichtig halten und für zukunftsfähig halten, immer unter der Voraussetzung, für mich ist ein Lebenslauf die Bilanz einer beruflichen Vergangenheit und kann nicht beliebig angepasst werden, sondern muss authentisch sein und der Wahrheit entsprechen. Und natürlich ist der Lebenslauf häufig die Visitenkarte, die erste Kontaktaufnahme im Markt, sodass eben der Qualität ein besonderes Augenmerk zukommt. Aber es ist für uns eben tatsächlich etwas, was nebenher zum Prozess wächst, sich entwickelt und entsteht.
Bei der Altersgruppe, die Sie vorhin beschrieben haben, ist es da auch so, dass das Menschen sind, die jetzt nicht mehr die nächsten 10 Anrufe sofort bekommen, sondern eher in so eine aktivere Rolle der Marktbearbeitung übergehen müssen?
Also der typische Klient, der eben in seinem Unternehmen den Wunsch bekommt, dass er das Unternehmen verlässt, also der gemeinsame Klient von Dr. Röhrborn und mir, ist in der Regel zwischen 45 und Mitte, Ende 50, hat das zum ersten Mal in seinem Leben und dann treten drei Dinge gleichzeitig auf. Das eine ist, der hat so viel in seiner Karriere schon erlebt und geschafft, dass wir häufig vor der Situation stehen, dass er sagt, so, und jetzt muss es mir richtig Spaß machen. Jetzt will ich Sinn an der Arbeit haben. Ich muss nicht höher, schneller, weiter. Aber jetzt muss da richtig Content rein. Das zweite ist, der hat in der Regel 15, 20 Jahre lang immer gelernt, du musst das auch noch können. Das heißt, er hat so ein bisschen den Bauchladen aufgebaut, was ja sehr hilfreich ist. Aber jetzt steht er im Interview vor der Frage, an welcher Stelle unterscheiden Sie sich denn von den anderen drei Kandidaten, die ich hier sitzen habe? Das heißt, es geht plötzlich um Profilschärfe und nicht mehr um die Frage, kannst du das auch? Und das dritte ist tatsächlich der Effekt, den Sie benannt haben. Natürlich hören die Headhunter-Anrufe werden weniger, weil man ist eben nicht mehr der junge Dynamiker, der die Karriereleiter noch hochstrebt, sondern man ist relativ weit oben, hat ein hohes Gehalt und vermeintlich auch ein hohes Alter. Und von daher sind die dann gefordert, von einer passiven Strategie umzuschalten auf eine aktive Strategie und sich selbst Kontakte aufzubauen und nicht darauf zu warten, dass mal jemand das Profil findet.
Ein Zusatz vielleicht hier noch. Frau Kohaus beschreibt ja auch idealtypisch den Kandidaten, der sich eben auch aufschließen lässt, einen kritischen Blick auch auf die eigenen Leistungen zu werfen. In der Phase, in der ich die Führungskräfte kennenlerne, ist die Situation noch eine ganz andere. Ja, die Führungskräfte, die auch nach langen Jahren gehen müssen, gehen nicht zwingend wegen betrieblicher Gründe, sondern vielleicht auch mal, weil die Schwächen in einer bestimmten Position stärker waren als die Stärken. Und diese Selbstreflexion, das ist etwas, was natürlich niemandem leicht fällt, gerade auch eine kritische Reflexion. Und das ist häufig auch der Grund, warum sich viele vor einem Outplacement scheuen, weil sie einfach auch mit der Wahrheit nicht konfrontiert werden wollen. Also ich erlebe das sehr häufig, dass Führungskräfte in den allerhöchsten Etagen mit großem Selbstbewusstsein ein Outplacement ablehnen und die Halbwertszeiten für die nächsten Jobs immer kürzer werden. Ja, nach 10 Jahren Führungsposition in einem Unternehmen werden es nur noch 3 Jahre im nächsten und dann ist man schon in einem Jahr oder nach einem halben Jahr wieder raus. Das liegt nicht daran, dass man vom Regen in die Traufe kommt, sondern dass genau diese intensive Arbeit an sich selbst, nämlich das Stärken- und Schwächeprofil mal visibel zu machen, dass das nicht erfolgt. Und hier an der Stelle vielleicht, erlauben Sie mir das, ein Plädoyer eben auch fürs Outplacement. Das ist natürlich ein Prozess, den man nicht nur beruflich nutzen kann, sondern überhaupt im Leben nutzen kann. Denn nicht selten, und Frau Kohaus wird mir da sicher recht geben, nicht selten treffen wir Führungskräfte, bei denen im Alter von 50, 55 nicht nur die Säule der beruflichen Karriere wegbricht, sondern auch andere Säulen im Leben. Die Ehe geht in die Brüche oder die Gesundheit ist angeschlagen, sodass diese Führungskräfte nicht selten in einer ganz grundlegenden Veränderungssituation im Leben stehen und so ein Outplacement dann eben nicht nur das, was sich die Führungskräfte vielleicht als erstes wünschen, die ein oder andere Mauseloch kitten, ja, oder zustopfen, sondern eben die Chance bieten, sich mal mit seiner gesamten Lebenssituation auseinanderzusetzen.
Sind Sie in diesem Prozess dann auch beteiligt? Also während des Outplacements, Sie sind am Anfang dabei, wahrscheinlich auch am Ende, wenn das Ganze abgeschlossen wird, aber in der Mitte gibt es da auch Punkte,
es gibt wo schon dabei auch sein Punkte, sollten? Oder? Genau, ja, es gibt Punkte, wenn es zum Beispiel um Themen geht, das wird dann häufig am Bonus aufgehängt, ja, warum ein Bonus nicht gezahlt wird, weil zum Beispiel bestimmte persönliche Ziele nicht erreicht sind. Ja, anfangs erfahre ich dann, dass alle Ziele natürlich trotzdem erreicht sind und die Bewertung durch das Unternehmen völlig falsch war. Das trifft häufig auch zu, ja, ohne Frage, aber dass die Einsicht, dass Unternehmen mit der Zielbewertung vielleicht recht haben könnte und das Problem ein Stückchen tiefer liegt, die kommt dann erst später, ja, sodass dann die Bonusklage vielleicht gar nicht erst angestrengt wird, sondern durch das Outplacement eben auch ein gewisses Bewusstsein geschaffen wird für Kompensation von Schwächen oder die Weiterentwicklung von Schwachstellen zu Stärken oder auch das Erkennen von vermeintlichen Schwachstellen als Stärke. Ja, und das äußert sich dann eben auch in der Art und Weise der Auseinandersetzung mit dem Arbeitgeber.
Das würde ich gerne ergänzen. Also ganz häufig erleben wir auch, dass der Klient kein klares Feedback bekommen hat vom Unternehmen oder es nicht hören wollte. Das sei jetzt dahingestellt, sodass da auch eine hohe Unsicherheit ist, warum jemand eigentlich gehen musste. Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Klienten die Gründe ihres Ausscheidens nicht klar benennen können, sodass wir dann natürlich auch richtig Probleme haben, eine vernünftige Trennungsstory zu gestalten, weil die erste Frage, wenn sie sich irgendwo bewerben, ist immer, warum sind sie denn gegangen? Und was wir in der Praxis beobachten, ist, dass es sich häufig auch auf einen Wertekonflikt zurückführen lässt, dass einfach das Unternehmen eine andere Kultur hat, andere Werte hat und die anders repräsentiert. Und da geht es nicht um gut oder schlecht, da geht es um anders. Und als Führungskraft kann ich mich eben nur bedingt anpassen und irgendwann funktioniert das nicht mehr und dann fällt es mir auf die Füße. Und viele gehen einfach dann viel zu spät, also die Trennung werden viel zu lange rausgezögert. Und dann haben wir häufig den Effekt eben der gesundheitlichen Beeinflussung, dass die Ehe schon in der Schieflage ist. Und bei uns lernen die Klienten gerade in der Reflexionsphase auch sehr viel zum Thema Kommunikation. Also ich frage zum Beispiel auch immer, wie erklären Sie Ihrem neuen Team, wie Sie führen? Wofür stehen Sie als Führungskraft? Was sind da Ihre Kernkompetenzen? Was unterscheidet Sie von anderen? Was ist der Payoff fürs Team und auch für Ihr Unternehmen? Und da merkt man häufig, dass viele Führungskräfte da nicht besonders klar sind. Und wenn sie dann eine Kausalkette aufbauen von, was sind meine Kernwerte, was heißt es für mich als Führungskraft und wie zeigt sich das in der Praxis, wo setze ich das ein, dann geht natürlich vielen Führungskräften auch die Augen auf. Und dieses, was sie da lernen, sich anders auszudrücken, das anders zu koppeln, auch an ihrer Motivation, an ihren Werten, an ihrer DNA, das übertragen sie tatsächlich häufig ins Privatleben, weil dann werden auch privat die Themen anders angesprochen und es wird einfach anders drauf geschaut. Und die Chance ergibt sich selten, wenn ich als Führungskraft in meinem normalen Hamsterrad bin, weil die typische Führungskraft ist ja eher ein Gejagter als der Jäger. Und in dieser Freistellungsphase haben die meisten dann zum ersten Mal überhaupt die Chance, in Ruhe draufzuschauen und auch mal einen Perspektivwechsel vorzunehmen.
Wie lange dauert das Ganze dann, also dieses Outplacement? Ich bin jetzt noch nicht bei der neuen Tätigkeit, sondern wirklich, bis das Outplacement, so wie Sie es jetzt umrissen haben, abgeschlossen ist.
Also wir sind ja im Moment, reden wir über die Analysephase und Marktvorbereitung. Das hängt natürlich auch davon ab, wie intensiv ein Klient sich reflektieren möchte und wie stark er eben auch in diese Stärken-Schwächen-Analyse reingeht. Also wir bieten dann auch an, eine Selbstbild-Fremdbild-Abfrage zu machen, wenn das gewünscht ist. Wir haben diagnostische Testtools. Also wenn man ganz schnell und schon sehr aufgeräumt ist, 4 bis 6 Wochen. Wenn man das für sich nutzbarer machen will und in die Tiefe geht, dann kann es auch mal 2 bis 3 Monate dauern. Was nicht heißt, dass wir in dieser Zeit nichts tun am Arbeitsmarkt und den nicht beobachten. Also Dinge, die von außen sichtbar werden, greifen wir auf. Aber dieses berühmte Bearbeiten des verdeckten Arbeitsmarktes, das beginnt in der Regel, wenn ich neu aufgestellt bin und genau weiß, wo will ich hin, wie ist meine Marke, welche Kernbotschaften habe ich für den Markt und wie konzertiere ich meine Marktansprache schriftlich im Social Media und eben auch mündlich.
Sie haben es gerade schon angedeutet, auch wenn derjenige dann eine neue Position gefunden hat, begleiten Sie ihn weiter. Was ist dann wichtig oder wie verändert sich dieser Prozess?
Ja, also Teil unserer Garantieberatung, das ist quasi der Luxusliner unter den Beratungen. Wir beraten so lange, bis jemand in einer neuen Festanstellung ist. Wird er in der Probezeit seitens des Unternehmens entlassen, nehmen wir die Beratung ein zweites Mal bis zum erneuten Erfolgsfall wieder auf. Das heißt, wir bereiten ihn in einem Onboarding-Coaching auf die neue Position auf und sind in den ersten 100 Tagen respektive 6 Monaten an seiner Seite. Also immer, wenn etwas Unerwartetes passiert, was in der heutigen Zeit ja inzwischen Standard ist, wird das mit uns diskutiert. Besonders schwierig waren jetzt die Onboarding-Phasen während Corona. Ich habe einen Fall gehabt von einem Unternehmen, das die Führungskräfte nahezu ausschließlich danach bewertet, wie ihr Führungsstil von Mitarbeitern wahrgenommen wird, also was da eine sehr ausgeprägte Kultur hat. Jetzt bauen Sie mal während Corona-Zeiten per Video eine emotionale Beziehung zu Ihren Mitarbeitern auf. Da muss man dann schon sehr kreativ werden und das war für viele Führungskräfte schwierig. Und ich glaube, es führt auch dazu, dass viele Führungskräfte sich im Moment vor Wechseln scheuen, weil dieses Ankommen einfach viel, viel schwieriger ist als in normalen Zeiten.
Das ist unmöglich, ja. Herr Dr. Röber, wie begleiten Sie diese Phase des Onboardings wieder? Sollte man zum Beispiel, das habe ich überlegt, sich Outplacement in den neuen Arbeitsvertrag gleich reinschreiben lassen oder lieber nicht, weil das irgendwie den Eindruck erweckt, man wäre schon fast wieder weg?
Ich habe es noch nicht erlebt, dass in den Arbeitsvertrag das Outplacement-Paket mit einbezogen ist. Aber man sollte es natürlich im Trennungsfall sehr früh ansprechen, schon von Seiten des Mitarbeiters, wenn es nicht ohnehin schon auch vom Arbeitgeber angesprochen wird. Also da sind wir schon weiter als vor ein paar Jahren. Wir sind noch nicht am Ziel, sicherlich. Ich will aber noch einen Punkt vielleicht nennen, der in den letzten 10, 15 Jahren hat sich ja der Arbeitsmarkt auch grundlegend gewandelt. dahingehend, dass es diese Standardkarrieren in großen Unternehmen oder in meiner Branche in Anwaltskanzleien so nur noch ganz selten gibt und eigentlich schon eher mit Argwohn belegt sind, diese Standardkarrieren. Die Welt ist bunt und schön und viele Manager und Managerinnen, die jetzt schon 10, 15, 20 Jahre in ihrer Führungsposition sind, die wissen häufig gar nicht, wie bunt und schön die Welt ist. Und dieses Abstandnehmen von einer planbaren Standardkarriere in großen Konzernen, das ist für viele noch ein Novum. Outplacement hilft eben an dieser Stelle auch, die alte Zöpfe auch mal, was das die Karriereerwartung angeht, abzuschneiden und die Vielfalt des Arbeitsmarkts und der Tätigkeiten, die da draußen warten, hier auch mal erkennbar zu machen und das mit dem Mitarbeiter auch zu matchen. Und das ist eben eine ganz große Chance, die man ohne Outplacement einfach nicht hat. Ja, weil man sonst wirklich nur vom Regen in die Traufe kommt. Und das ist eben das, was ich viel häufiger erlebe, wenn jemand ohne Outplacement in die neue Position einrückt, dass ich ihn dann als Dauermandanten habe. Und ich kriege häufig dann über Outplacement in neue Positionen eintretende Mitarbeiter, kriege ich gerne mal eine Postkarte oder eine nette E-Mail und natürlich die neuen Kontaktdaten. Aber dass ich dann arbeitsrechtlich nochmal tätig werden muss, das ist die absolute Ausnahme.
Erleben Sie Menschen, die dann auch nicht mehr in eine Festanstellung gehen, sondern sich selbstständig machen?
Also das gibt es auch.
Das kann auch sein.
Genau, das ist auch eine Frage der persönlichen der beruflichen Spezialisierung. Das gibt es natürlich auch. Aber das ist jetzt kein Trend oder so, sondern das ist einfach eine Frage, wie Frau Kohrs schon gesagt hat, wenn das Outplacement eben ergeben hat, dass eine selbstständige Tätigkeit die Persönlichkeit, die Erwartungshaltung und die Fähigkeiten und auch vor allem den Spaß und die Freude des Mitarbeiters am ehesten trifft, dann ist das natürlich das Mittel der Wahl, ja, wenn ein entsprechender Markt dafür da ist.
Jetzt haben wir über ein sehr komplexes Konstrukt gesprochen, dass das auch viel Zeit in Anspruch nimmt. Jetzt muss ich einmal die Kostenfrage stellen. Was kostet das entweder den ehemaligen Arbeitgeber oder eben auch diese Person, die sich zu Ihnen in die Beratung begibt?
Also das hängt natürlich ab vom Umfang des Outplacements. Wir haben jetzt sehr stark gesprochen über diese erste Phase, die Marktreife, die Vorbereitung. Genauso wichtig ist mindestens die Marktphase. Und in der Marktphase geht es eben sehr stark darum, also viele Klienten kommen und wollen so ein bisschen am grünen Tisch schon mal zeichnen, wie denn ihr zukünftiger Job aussieht. Dann sage ich mal, ja, können wir gerne tun. Aber richtig spannend wird es erst, wenn du draußen bist mit deinen Botschaften, die Resonanz reinholst und die, hat Stefan gerade wunderbar ausgeführt, auch die Impulse bekommst und erstmal siehst, wie bunt und farbenfroh die Welt eigentlich ist. Und da ist es auch nochmal wichtig, einen guten, erfahrenen Berater an seiner Seite zu haben, der eben diese Feedbacks mit einsammelt, daraus strategisch die wieder umsetzt, gemeinsam neue Ideen entwickelt, in den Feinschliff geht. Und noch wichtiger, wenn die Strategie nicht aufgeht, das gibt's natürlich auch. Jemand hat eine Strategie, geht damit an den Markt, es kommt keine Resonanz. Das ist der Punkt, da unterscheidet sich der gute Berater vom schlechten, weil sie müssen dann mit einer neuen Strategie wieder raus. Also von daher Marktphase mindestens genauso wichtig wie die Vorbereitung. Beide Phasen zusammen. Für uns ist es Minimum 4 Monate, weil in 4 Monaten weiß ich, dass ich mit jemandem die ersten Schritte am Markt getan habe und dass er genau weiß, was zu tun ist und wie es geht. Das stockt sich dann komfortabel auf über 6, 9, 12 bis zur Garantieberatung. Und in den Konditionen können Sie davon ausgehen, der Markt liegt ungefähr zwischen 20.000 Euro an der unteren Grenze und 70.000, 75.000 Euro an der oberen Grenze. Das Ganze ist abhängig vom Jahresgehalt. Und um einigermaßen für sich einen Richtwert zu haben, die 4 Monate kosten in der Regel 14%, die 6 Monate 16 und die Garantieberatung 20 bis 22. Das sind so Pi mal Daumenwerte und häufig bei den Anbietern mit einem Mindestpreis unterlegt.
Ich habe eine Sache noch, die ich gerne noch fragen würde vor unserer Abschlussrunde. Sie haben vorhin das Wort Alumni erwähnt. Das ist etwas, was ich aus anderen Kontexten durchaus kenne. Es vermittelt mir den Eindruck, wenn es bei Ihnen auch Alumni gibt, dass die Menschen Ihnen sehr dankbar sind. Also in welchem Kontakt stehen Sie zu diesen Alumni?
Ja, also für uns ist das Alumni-Netzwerk unendlich wertvoll, weil wir das natürlich auch nutzen für unsere aktuellen Klienten, um Expertengespräche zu vermitteln. Und als ich begonnen habe vor 10 Jahren in der Selbstständigkeit, habe ich gedacht, das ist ein super Job. Jetzt alle 5 Jahre kommen die Jungdynamiker, ändern wieder ihre Position und kaufen wieder 4 Monate ein. weit gefehlt. Wir stellen unsere Klienten so auf, dass sie eben selbstständig den Prozess wieder fortführen und wieder neu auslösen können. Die haben entsprechend gepflegte, gute Netzwerke und können sozusagen auf Knopfdruck wieder aktivieren, um den nächsten Schritt zu machen. Aber was in der Regel passiert, ist, dass sie in dieser Phase anrufen. Und in der Regel sind es dann 2, 3 kleinere Fragen, vielleicht mal ein Coaching, um ein Update zu machen. Und also wir halten, ich würde sagen, mit 2/3 unserer Klienten auch danach noch den Kontakt, weil man immer mal wieder in Sparring geht, in ein Update-Gespräch. Ich habe auch Klienten, die kommen einmal pro Jahr zum Fresh-Up und sagen, ich möchte mich nochmal positionieren, gucken, was gut war, wo ich noch an mir arbeiten kann, wo ich mich entwickeln kann. Und das ist wahnsinnig schön, weil man eben Menschen über einen sehr langen Zeitraum dann wachsen sieht. Und das ist für uns sehr erfüllend als Berater.
Das glaube ich, weil das zeigt ja wirklich auch nochmal, wie sich dieses Bild, was wir ganz am Anfang gesprochen haben, wirklich komplett gewandelt hat und welchen Wert das dann für diejenigen hat. Unabhängig davon, ob sie positiv oder negativ gestartet sind.
Und was sich tatsächlich verändert hat, was ich jetzt verstärkt wahrnehme, das ist vielleicht bei den Fachanwälten für Arbeitsrecht noch nicht so angekommen. Ich habe verstärkt Manager, die so um die Mitte 50 sind und sagen, ich habe keine Lust mehr auf eine Festanstellung. Und wir haben deswegen in den letzten Jahren eine Portfolioberatung entwickelt, wo wir 6 Säulen definiert haben, wo es wirklich darum geht, wie kann ich mir etwas zusammenstellen, was mich erfüllt, wo ich meine PS auf die Straße bekomme, wo ich einen Sinn empfinde, aber der mich nicht mehr zurück in das Hamsterrad schickt, sondern wo ich selbstständig entscheiden und agieren kann. Und das ist für uns nochmal ein ganz neues Feld, weil plötzlich beschäftigen wir uns mit Startups, mit Aufsichtsrats- und Beiratsmandaten, mit Lehraufträgen, mit Ehrenamt. Also da hat die Outplacement-Beratung nochmal eine ganz andere Facette bekommen. Und erstaunlicherweise ist es gerade für diese Manager ganz wichtig, begleitet zu werden, weil die sich ein komplett anderes Netzwerk aufbauen müssen, weil die plötzlich neue Richtungen gehen, die sie bisher gar nicht in ihrem beruflichen Kontext so hatten. Das ist nochmal ein neuer Aspekt, der jetzt verstärkt in den letzten Jahren dazu gekommen ist.
Ja, dann möchte ich zu unserer Abschlussrunde kommen. Die hat den Namen 60 Sekunden zum Mitnehmen und ich bitte meine Gesprächspartner immer nochmal einen Tipp zu geben in maximal einer Minute, wie man unser heutiges Thema praktisch umsetzen kann. Ich würde mit Herrn Dr. Röhrborn anfangen. Was wäre Ihre Empfehlung?
Ja, meine Empfehlung ist, dass jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, die beruflich engagiert ist, sich mit dem Thema Outplacement immer auseinandersetzt. Auch schon im Laufe einer fruchtbaren und harmonischen Arbeitsbeziehung, weil Outplacement mehr ist als Jobvermittlung, sondern die große Chance, sich selbst als Managerin und Manager weiterzuentwickeln, auch im laufenden Anstellungsverhältnis. Das ist, die Grenzen zum Coaching sind daher fließend. Und mein Appell an die Unternehmen sollten Outplacement als Kultur- und Werteaspekt mit aufnehmen, zum Stichwort Trennungskultur. Und damit streitige Auseinandersetzungen vermieden werden oder möglichst vermieden werden. Und ein Unternehmen sicher auch ein Stück weit mit Verantwortung trägt, wenn sich von einem Mitarbeiter trennt, insbesondere auch von Führungskräften trennt, ein bisschen eine Mitgift mitzugeben, um den Übergang in eine neue Position zu erleichtern.
Da muss ich jetzt einmal nachfragen, ist das dann auch eine finanzielle Frage? Heißt das, die Unternehmen bräuchten auch andere Budgets für dieses?
Meine Erfahrung ist, möglicherweise kriege ich jetzt gleich von einigen Unternehmen, wenn die da jetzt mithören, vielleicht eine erhebliche Kritik, aber die Budgets sind ja da. Ja, es ist nicht so, dass die Budgets nicht da sind. Es sind Budgets für erhebliche Abfindungen da. Es sind über Budgets für Vorruhestandsregelungen, großzügigste Vorruhestandsregelungen da. Gerade jetzt, in der Phase, in der der Arbeitsmarkt sich vollständig wandelt, da gibt es Personalabbauprogramme, die üppigst ausgestattet sind. Und ich stelle immer wieder zu meinem Bedauern fest, dass die Budgets für Outplacement entweder nicht vorhanden sind oder sehr klein sind. Und daran kann man etwas ändern, wenn man die Budgets anders allokiert, ist ein Trennungsprozess leichter und wird auch leichter aufgenommen.
Frau Kurs, was ist Ihr 60-Sekunden-Tipp?
Es ist für uns absolut selbstverständlich, in jedem Lebensbereich einen Rückgriff auf Spezialisten zu machen. Und ich finde, gerade im beruflichen Kontext sollten wir das stärker tun. Glücklicherweise findet es bei einer Trennung schon statt, indem Sie den Fachanwalt für Arbeitsrecht hinzuziehen und den Aufhebungsvertrag nicht selber formulieren. Aber noch wichtiger ist eben aus meiner Perspektive die Zukunftsgestaltung. Und das Berufsleben ist nun mal eine der wichtigsten Säulen in unserem Leben. Und für Führungskräfte wird es mehr und mehr auch sinnstiftend und hat einen großen Kontext zu ihren Werten. Und von daher sollte man sich immer den externen Sparringspartner holen und nicht auf Familie und Freunde verlassen, die im Zweifelsfall auch gar nicht aktuell in den Themen sind oder selber emotional betroffen sind.
Ja, dann gibt es von mir auch noch einige hoffentlich hilfreiche Hinweise. Zum einen der Hinweis auf vanguard.de. Auf der Seite gibt es aktuelle Blogbeiträge zu gesellschaftspolitischen und arbeitsrechtlichen Fragen und natürlich auch alle Folgen unseres Podcasts. Die andere Möglichkeit, mehr zu diesem Thema zu erfahren und auch die Gesprächspartner kennenzulernen, sind die LinkedIn-Seiten, sowohl von Vanguard als auch von P4 Career Consultants. Ja, damit sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Ich danke ganz herzlich meinen beiden Gesprächspartnerinnen, Thorsten Runte von podcaststudio.nrw und allen, die uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Dies ist eine Produktion von podcaststudio.nrw.